Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wir verdanken den technologischen Entwicklungen viel. Wir können heute permanent in Echtzeit mit jedem auf der Welt kommunizieren. Nie war es leichter, an Informationen zu kommen oder sie in Sekundenschnelle massenhaft zu verbreiten. Und schon seit Jahren reden wir viel darüber, was das mit uns macht, wie sich unser persönliches Leben, unsere Gesellschaft und die politische Lage dadurch verändern. Nur, richtig verstanden haben wir das trotzdem noch nicht. Und manchmal sind wir einfach überfordert oder lassen uns verunsichern.
Medien sind Angstmaschinen. Mit dem Social Web entsteht ein neuartiges Mediensystem, das sich auch auf unsere Emotionskulturen auswirkt, insbesondere auf die Verbreitung von Ängsten. Medien sind immer auch Medien der Angst. Jede Person mit Smartphone und Netzzugang kann mit eigenen Angstbotschaften sofort große Publika erreichen. Und kommerzielle Plattformen haben sich zu entscheidenden Filtern und Verstärkern entwickelt. Kurz, Medien sind Angstmaschinen.
Die Medien als Angstmaschinen, wie funktioniert das? Genau darum geht es heute in dem Vortrag. Jens Eder ist Philosoph und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Emotionen und Medien. Zwei Dinge spielen eine wichtige Rolle, wenn es um Angst und Medien geht, meint Eder. Man muss verstehen, wie klassische, seriöse Massenmedien, wie Zeitungen oder Fernsehsender, mit den völlig anders funktionierenden sozialen Medien zusammenspielen. Und wir sollten uns genau angucken, wie Bilder und Videos bei uns Gefühle erzeugen. Sie sind nämlich hochwirksame Mittel, um unsere Emotionen zu beeinflussen und zu steuern. Erkannt haben das vor allem rechte politische Gruppierungen, die die Möglichkeiten der sozialen Medien geschickt ausnutzen, um rassistische und fremdenfeindliche Vorurteile zu bedienen und kollektive Angstgefühle zu erzeugen. Jens Eder ist Professor für Dramaturgie und Ästhetik der audiovisuellen Medien an der Filmuniversität Babelsberg. Sein Vortrag hat den Titel »Medien der Verunsicherung«. Er hat ihn am 27. Januar 2018 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten, im Rahmen der Tagung »Angst machen – Co-Produzenten eines Gefühls«.
Der Titel meines Vortrags lautet »Medien der Verunsicherung«. Und seine Ausgangsfrage ist, wie sind Medien, also technische Kommunikationsmittel und die sozialen Systeme ihres Gebrauchs, als Co-Produzenten daran beteiligt, dass sich bestimmte Kollektivängste in der heutigen Gesellschaft verbreiten. Dazu werde ich folgende Thesen zur Diskussion stellen. Und meine Kernthese ist, dass wir uns gegenwärtig in einem tiefgreifenden Medienumbruch befinden, der noch kaum verstanden ist. Mit dem Social Web entsteht ein neuartiges Mediensystem, das sich auch auf unsere Emotionskulturen auswirkt, insbesondere auf die Verbreitung von Ängsten. Mobile Netzmedien tragen erstens zu einer kollektiven Grundstimmung der Verunsicherung bei und verändern zweitens die Art, wie konkretere Ängste sich in Teilen der Gesellschaft ausbreiten. Und dabei spielen emotionale Bilder eine zentrale Rolle, insbesondere Videos. Ein Beispiel. Im Mai 2017 posteten Unbekannte auf der niederländischen Videoplattform Dumpert einen halbminütigen, unscharfen Handyfilm, der zeigt, wie ein dunkelhaariger Jugendlicher einen blonden Jugendlichen auf Krücken misshandelt. Rechtsextreme versahen das Video mit dem falschen, propagandistischen Titel »Muslim Migrant Beats Up Dutch Boy on Crutches« und ließen es über ihre Webseiten zirkulieren. Am 28. November 2017 verbreitete die Vizepräsidentin der rechtsextremen Organisation, damals noch Partei, Britain First, das Video über Twitter, Jada Franzen. Einen Tag später leitete der Präsident der USA die islamophobe Videobotschaft an seine und mit weiteren Videos an seine über 40 Millionen Follower weiter. Seine Tweets machten dann Schlagzeile, es folgte eine breite Berichterstattung internationaler Massenmedien. Und während die rechtsextreme Online-Welt sich in der Aufmerksamkeit sonnte, protestierten britische Politikerinnen und Politiker, unter anderem die Premierministerin auf höchster Ebene, dagegen, durch solche Videos Angst und Hass zu verbreiten. Das Beispiel veranschaulicht ein Grundmerkmal der gegenwärtigen Medienlandschaft. Etablierte Massenmedien und soziale Netzmedien greifen auf neue, komplexe Weise ineinander, sodass sich auch neue Dynamiken der Verbreitung von Informationen, aber auch Emotionen ergeben. Der Politikwissenschaftler Andrew Chadwick charakterisiert das Gefüge aus Massenmedien und Netzmedien als hybrides Mediensystem. Und meine Meinung ist, dass wenn wir die kollektiven Ängste in unserer Gesellschaft verstehen wollen, müssen wir uns mit den Strukturen und Folgen dieses Mediensystems beschäftigen. Und manche dieser Folgen machen ihrerseits Angst. Eine Studie der Ökonomen Carsten Müller und Carlo Schwarz in Warwick kam zu dem Ergebnis, je mehr der US-Präsident in seinen Tweets Muslime und Migranten attackierte, desto mehr stieg die Zahl der Hate Crimes gegen die angegriffenen Gruppen. Vergleichbares scheint in Deutschland für die Facebook-Seite der AfD zu gelten, dieser Studie zufolge. Diese Seite haben fast 400.000 Menschen abonniert. Das ist eine Grafik des Economist, die dieses Ergebnis der Studie veranschaulicht. Es besagt, je mehr flüchtlingsfeindliche Botschaften auf dieser Facebook-Seite der AfD gepostet wurden, desto mehr Gewalttaten gegen Flüchtlinge folgten. Dabei scheint es sich dieser Studie zufolge nicht nur um eine Korrelation zu handeln, sondern um eine Kausalbeziehung. Also zumindest die These dieser Studie ist, dass die Täter offenbar durch die Posts aufgestachelt wurden. Das bedürft aus meiner Sicht weiterer Prüfung, deutet aber die Relevanz eines Themas an, dessen Erforschung erst begonnen hat. Ich werde im Folgenden versuchen, einige zentrale Dynamiken der Emotionsvermittlung in hybriden Mediensystemen herauszuarbeiten, indem ich ganz verschiedene Befunde aus verschiedenen Disziplinen miteinander zu verbinden suche. Dieses Thema ist für mich selbst neues Terrain. Das heißt, meine Überlegungen werden vereinfachend, teils spekulativ sein. Ich werde zunächst das allgemeine Verhältnis zwischen Medien und Angst betrachten, dann auf den aktuellen Wandel medialer Angstvermittlung eingehen und diesen, wenn die Zeit noch reicht, schließlich am Beispiel rechtspopulistischer Videos oder zumindest eines davon veranschaulichen. Medien sind immer auch Medien der Angst. Denn eine ihrer wesentlichen Funktionen besteht ja darin, auf drohende Gefahren aufmerksam zu machen, auf Kriege, Wirtschaftskrisen, Gesundheitsrisiken, Naturkatastrophen. Medien setzen Ängste auf die Agenda. Sie entwerfen Normen dafür, wann welche Angst angemessen ist. Sie schlagen Möglichkeiten der Angstbewältigung vor und nutzen Angstreize zur Unterhaltung. Es ist also kein Wunder, dass sich Bedrohungsszenarien in Nachrichten, Werbung, Propaganda oder in Filmgenres wie Horror und Thriller häufen. Medien sind durchzogen von angstbezogenen Erzählungen, Motiven, Darstellungsformen und Wirkungsstrategien. Sie stellen Angst dar, thematisieren sie, drücken sie aus und rufen sie hervor. Dabei wäre die Vorstellung grundfalsch, Medien würden lediglich Alltagsängste, die schon da sind, sozusagen naturwüchsig, aufgreifen und dann verbreiten. Vielmehr stehen Ängste in Medien und Lebenswelt in enger Wechselwirkung. Alltagserfahrungen sind bereits durch Medien vorgeprägt. Bedrohungsszenarien werden auf eigene Lebenssituationen übertragen und in persönliche Imaginationsrepertoires übernommen. Nachdem ich zum Beispiel Aktenzeichen XY gesehen habe, will jeder, der mir in der dunklen Unterführung entgegenkommt, mich abstechen. Zudem tragen Medien zum Lernen von Ängsten bei. Sie bestimmen mit, was vermeintlich gefährlich ist. Die sogenannte Kultivierungsforschung von George Gerbner und anderen deutet darauf hin, dass Ängste durch Medienkonsum gefördert werden. Beispielsweise haben Menschen, die viel fernsehen, mehr Angst in der Realität und überschätzen die Häufigkeit von Verbrechen. Nur allzu bekannt ist schließlich, dass Medien immer wieder Ängste vor bestimmten Gruppen verbreiten, Hass auf sie schüren, Krieg oder Völkermord als Selbstverteidigung gegen Feinde rechtfertigen. Kurz, Medien sind Angstmaschinen. Sie formen Emotionskulturen, verteilen kollektive Sorgen in der Gesellschaft und weisen diffusen Befürchtungen konkrete Objekte zu. In Anlehnung an ein Diktum von Niklas Luhmann könnte man pointiert sagen, alles, was wir kollektiv fürchten, fürchten wir aufgrund von Medien. Allerdings tragen die Eigendynamiken moderner Medien und ihre Ökonomie der Publikumsmaximierung nicht unbedingt dazu bei, dass immer vernünftige Sorgen das kollektive Handeln motivieren. Systematische Verzerrungen sind in zwei Richtungen zu erwarten. Zum einen werden Angstszenarien generell favorisiert, wie schon die journalistische Maxime "Only bad news is good news" zeigt. Negativität und Konflikt gelten als Nachrichtenfaktoren. Über solche Ereignisse wird häufiger berichtet. In der Online-Kommunikation haben Botschaften, die auf Wut und Angst zielen, empirischen Studien zufolge eine größere Chance, sich viral zu verbreiten. Zudem ist Angst eine notwendige Voraussetzung spannender Erzählungen, denn narrative Spannung setzt Befürchtungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse voraus. Also Medien favorisieren Angst generell. Zum anderen aber ziehen Medien bestimmte Arten von Gefahren anderen vor. Abstrakte, komplexe Gefahren wie der Klimawandel oder Finanzkrisen haben es schwerer. Dagegen ziehen physische und soziale Gefahren die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Drastische Gefahrensignale, körperliche Gewalt, amoralische Normverstöße oder der Ausdruck von Gefühlen bieten größere Chancen auf die Steigerung von Auflagen, Quoten und Klicks. Dennoch wäre es zu einfach, von einer generellen Steigerung kollektiver Ängste durch Medien auszugehen. Nicht nur deshalb, weil Medien ja auch der Angstbewältigung und Beruhigung dienen. Ängste in der Medienrezeption unterscheiden sich durch drei Spezifika grundlegend von Ängsten im Alltag. Erstens haben Medien durch ihre Gestaltungsmittel das Potenzial, angstauslösende Reize gezielt zu formen, hervorzuheben oder abzuschwächen. Zweitens sind wir im Alltag selbst womöglich von Gefahren betroffen, während wir bei der Medienrezeption in der Regel Gefahren für andere aus sicherer Distanz beobachten oder uns diese Gefahren nachträglich berichtet werden. Das erleichtert die Mischung von Angst mit Lustgefühlen, also Angstlust in Form von Spannung, Thrill oder Voyeurismus. Drittens ist uns bei der Medienrezeption bewusst, dass jemand uns etwas mitteilen will. So mag das schreckliche, spontanes Entsetzen hervorrufen, dann aber von angenehmen Gefühlen der Verbundenheit mit den Medienproduzenten begleitet werden. Das bedeutet, dass wirkliche, intensive Angst sich in der Medienrezeption üblicherweise nur dann einstellt, wenn die Mediennutzer das Gefühl haben, dass sie selbst, ihre Bezugspersonen oder Bezugsgruppen unmittelbar von ernsthaften Gefahren betroffen sind. Ich denke, diese Fälle sind relativ selten. Ansonsten dürfte die Menge widersprüchlicher Angstreize, die während des durchschnittlich mehrstündigen täglichen Medienkonsums aufeinanderfolgen, eher für eine diffuse Verunsicherung sorgen. Im System der Massenmedien werden Angstszenarien von professionellen Akteuren in Agenturen und Redaktionen gesetzt, gefiltert und austariert. Mit Einführung der sozialen Medien vor ungefähr 10 Jahren und ihren Möglichkeiten der Nutzerproduktion, Vernetzung und Interaktion ändert sich das System grundlegend. Jede Person mit Smartphone und Netzzugang kann mit eigenen Angstbotschaften sofort große Publika erreichen und kommerzielle Plattformen haben sich zu entscheidenden Filtern und Verstärkern entwickelt. Dadurch verändert sich das Verhältnis zwischen Medien und Angst in zwei wesentlichen Hinsichten. Erstens verstärken die sozialen Medien bei vielen Usern ein Grundgefühl diffuser Verunsicherung. Zweitens führen sie dazu, dass sich konkretere, spezifische Ängste auf andere Weise verbreiten als bisher. Ich gehe auf beides nacheinander ein. Inwiefern verstärken soziale Medien die Verunsicherung? Eine Reihe von Faktoren betrifft das individuelle Alltagsleben. Mit dem Wandel der Kommunikation geht ein Wandel aller Lebensbereiche einher. Netzmedien verändern Alltagspraktiken in Schulen, also Schüler haben WhatsApp-Gruppen, Arbeitsplätzen, Krankenhäusern, Redaktionen und Parlamenten, die twitternden Politiker. Wer nicht fähig ist, den rapiden Wandel mitzuvollziehen, dürfte sich verunsichert fühlen. Zudem verstärkt die Beschleunigung und Vervielfachung der digitalen Netzkommunikation Gefühle der Überforderung, der Orientierungslosigkeit und der Fear of Missing Out, der Angst, etwas zu verpassen. Zu all dem gibt es Studien der Medienpsychologie. Hinzu kommen Gefühle der nicht nur kommerziellen und politischen, sondern auch der sozialen Überwachung. Mitglieder sozialer Netzwerke wie Facebook sind im Stress der Selbstinszenierung und ständiger sozialer Vergleiche mit den schöneren, smarteren, originelleren Friends ausgesetzt. Die neoliberalen Zwänge der Wahl und der Konkurrenz drohen sich durch soziale Medien zu verschärfen. Shitstorms, Cyberbullying oder Public Shaming schüren Ängste, selbst zum Opfer zu werden. Populärkulturellen Ausdruck findet das Unbehagen über soziale Medien nicht nur in Serien wie Dark Mirror, sondern auch in Horrorfilmen wie Friend Request und Unfriended, in denen Mädchen im Netz verspottet und entfreundet werden, sich dann das Leben nehmen und dann als Geister ihre früheren Facebook-Freunde ermorden. Soziale Medien bringen aber nicht nur neue Formen der Verunsicherung mit sich, sondern verändern auch die Art, wie sich Diskurse über kollektive Gefahren in der Bevölkerung entwickeln und sich angstauslösende Nachrichten verbreiten. Beides folgt spezifischen Dynamiken der Online-Netzwerke. Die technische Antwort auf die Unmöglichkeit, aus dem endlosen Strom der Informationen die relevanten herauszufischen, lautet Algorithmen. Der Newsfeed von Facebook, die Videoempfehlungen von YouTube, die Ergebnisse der Google-Suche werden aus tausenden personalisierter Faktoren berechnet und algorithmisch auf die individuellen Vorlieben und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer abgestimmt. Die Diskussion über die kürzliche Änderung des Facebook-Algorithmus haben Sie vermutlich mitverfolgt. Für die entstehenden Netzöffentlichkeiten werden unterschiedliche Begriffe vorgeschlagen. José van Dijk spricht von einer Platform Society, Sissy Papacarisi von affektiven Öffentlichkeiten und Frank Pasquale von einer automatisierten Öffentlichkeit. Im gegenwärtigen Zusammenhang finde ich es sinnvoll, die letzten beiden Bezeichnungen zusammenzubringen. Wir haben es zu tun mit automatisierten affektiven Öffentlichkeiten. Diese fluiden Netzöffentlichkeiten folgen weniger Habermas Ideal rationaler Deliberation als technischen Algorithmen und affektiven Gruppendynamiken, in denen ein psychologisch Unbewusstes auf ein technologisch Unbewusstes trifft. Das psychologisch Unbewusste nimmt in sozialen Netzwerken besondere Formen an, die von der Medienpsychologie als Online-Enthemmung, Hyperpersonalisierung und Gruppenorientierung beschrieben werden. Das heißt, im Netz fallen Hemmschwellen der Aggression. Wir nehmen Botschaften leichter persönlich, weil wir uns selbst inszenieren und orientieren uns stärker an Gruppenzwängen. Auch emotionale Prozesse verändern sich im Netz. Das hat zum Beispiel Molly Crockett untersucht. Das technologisch Unbewusste besteht darin, dass die Gefühle der User durch Algorithmen unbemerkt gelenkt werden. Das belegt etwa ein gewaltiges Experiment der emotionalen Manipulation, das Sie kennen, das Facebook im Jahr 2014 ohne Wissen der fast 700.000 Probanden durchführen ließ. Bei einer Gruppe von Facebook-Usern wurde die Zahl positiver Nachrichten erhöht, bei einer anderen die Zahl negativer Botschaften. Also haben am Algorithmus geschraubt. Die Nutzer wurden dadurch emotional angesteckt. Die Zahl fröhlicher oder trauriger News, die sie selbst posteten, erhöhte sich entsprechend. Das Experiment belegt, dass affektive Algorithmen Einfluss auf die Gefühle der User nehmen. Für die Verbreitung von Angst bedeutet das, wer seine Aufmerksamkeit ohnehin häufig auf Angstszenarien richtet, dem werden diese daraufhin noch häufiger angezeigt und dies wiederum bestärkt ängstlich in ihrer Angst oder Zuversichtliche in ihrer Zuversicht. Das Zusammenwirken technologisch und psychologisch unbewusster Dynamiken hat eine Reihe weiterreichender Folgen. Dass die algorithmische Filterung von Informationen und Emotionen zu einer Fragmentierung und Polarisierung der Öffentlichkeit führt, zu einer Bildung von Filterblasen, Tribal Networks oder emotionalen Echokammern, wird gegenwärtig breit diskutiert. Im Netz bewegen wir uns vorwiegend in unseren eigenen Affekträumen, in denen wir uns in unseren Ängsten gegenseitig bestärken. Zugleich bekommen wir aber immer wieder mit, dass es andere Netzwerke gibt, in denen ganz anders gefühlt wird. Und die Widersprüche zur eigenen Echokammer mögen verunsichernde Gefühle und Misstrauen hervorbringen, etwa das Misstrauen rechtspopulistischer Netzwerke in die sogenannte Lügenpresse bestärken. Innerhalb der Echokammern, aber auch über sie hinweg, können sich in automatisierten Öffentlichkeiten Affektkaskaden oder Emotionswellen ausbreiten, indem emotionalisierende Informationen von vielen Usern geteilt werden. Der Unterschied zur früheren Berichterstattung der Massenmedien besteht dabei nicht nur in der rasanten Beschleunigung ständig neuer Nachrichten aus verschiedensten Quellen. Auch die Ausbreitung emotionalisierender Nachrichten nimmt andere Wege. Im System der Massenmedien richtet sie sich von wenigen Sendern an ein breites Publikum, das auf weitgehend ähnliche Weise informiert wird. In der automatisierten affektiven Öffentlichkeit entstehen dagegen unvorhersehbare Ketten, in denen miteinander vernetzte Mediennutzer affektive Botschaften teilen. Also die Kaskade der Angst, die der Amoklauf in München am 22.07.2016 auslöste. Hier hatte Martin Schad schon auf die verdienstvolle Rekonstruktion der Süddeutschen Zeitung aufmerksam gemacht. Sie zeigt, wie sich eine Affektwelle der Terrorangst über Twitter ausbreitete. Jetzt komme ich zu einem anderen Aspekt, denn als Auslöser und Katalysatoren der Affekte fungieren dabei vor allem aufmerksamkeitsträchtige Bilder und Videos, die von nicht professionellen Nutzerinnen und Nutzern wie auch professionellen Journalistinnen geteilt und kommentiert werden. Affektkaskaden breiten sich über Teile des Netzwerks aus, in dem emotionale Videos und Meme geteilt werden und die Menschen darauf reagieren. Dabei wirken Massenmedien und soziale Medien wiederum im hybriden Mediensystem zusammen. Ich zeige Ihnen einen kurzen Videoausschnitt, der das recht gut demonstriert, finde ich, von N24, dem Sender, der heute nicht mehr so heißt.
Die wilde Schießerei in München mit insgesamt 10 Toten hat die Bundesregierung in Alarmbereitschaft versetzt. Das Sicherheitskabinett kommt am Vormittag zusammen, um die Lage zu beraten. Noch ist es jedoch zu früh, um zu klären, ob das Blutbad ein Terroranschlag war. Wir wissen nur, dass ein 18-jähriger Deutsch-Iraner vor einem Schnellrestaurant am Olympia-Einkaufszentrum um sich feuerte und 9 Menschen tötete. Danach beging er Selbstmord. In München herrschte währenddessen Ausnahmezustand. Paul Willmann berichtet.
Auf einmal fallen Schüsse. Dieses Handyvideo zeigt den Moment, in dem alles begann. Kurz vor 18 Uhr schießt ein Mann an einem Schnellrestaurant im Münchner Norden um sich, steuert direkt danach ein beliebtes Einkaufszentrum an. Besucher flüchten aus dem Gebäude, Beamte nehmen die Verfolgung auf. Doch auch sie können nicht verhindern, was sich wenig später im Inneren abspielt.
Ich habe nur die Schüsse gehört und alle sind gerannt und auch zugedeckte Leichen gesehen, Blut.
Kinder waren alleine, Eltern haben ihre Kinder auch verloren, also jeder wurde getrennt voneinander.
Es war Panik im Markt, plötzlich, es ging wirklich von einer Sekunde auf die nächste und ich bin dann auch einfach losgerannt, als der Alarm losging.
Er hat geschossen, er hat auf mich gezielt. Ja, ich bin extra zickzack gelaufen, damit er mich nicht anvisieren kann.
Augenzeugen sprechen zu diesem Zeitpunkt von mehreren Tätern. Wenig später wird ein Mann auf einem Parkhausdach gefilmt mit einer Waffe in der Hand. Er gibt an, Deutscher zu sein. Es sind die letzten Bilder des mutmaßlichen Täters.
Ich bin Deutscher!
Amateurvideos, Handyvideos von Augenzeugen werden geteilt, getwittert und dann aufgenommen in eine Fernsehsendung, die das versucht einzuordnen, die aber im Wesentlichen aus solchen Videoausschnitten besteht und dann wiederum als YouTube-Video kursiert und wiederum getwittert wird. Also das heißt, indem hier visuell konkrete Angstszenarien und rapide aufeinanderfolgende Kurzmeldungen von Betroffenen, besorgten oder voyeuristischen Usern geteilt und kommentiert werden, gewinnt die Panikwelle allmählich Tsunami-Qualitäten. Video gilt ganz generell als Megatrend im Social Web, weil Bewegtbilder in mehrerer Hinsicht besondere Wirkungsstärke aufweisen. Sie führen Angstszenarien mimetisch konkret mit scheinbarer Evidenz vor Augen. Sie lassen sinnlich-affektive Emotionsauslöser direkt auf die Wahrnehmung der Zuschauerinnen und Zuschauer wirken. Und sie haben die Kraft, komplexe Bedeutungen symbolisch zu verdichten. Gegenwärtig werden die emotionalen Dynamiken sozialer Medien besonders geschickt von Rechtspopulisten und Rechtsextremen genutzt, die sich von den sogenannten Mainstream-Medien benachteiligt fühlen. Die neuen Rechten sind von mehreren Autorinnen und Autoren bereits als Angstmacher beschrieben worden. Ich fände es wichtig, in diesem Zusammenhang drei bisher weniger beachtete Aspekte zu untersuchen, nämlich die strategische Ausnutzung des hybriden Mediensystems, die Videostrategien, die damit verbunden sind, und die spezifische Verbindung von Angstbotschaften mit anderen lustvollen Emotionen. Mittels strategisch gelenkter Affektkaskaden verbreiten die neuen Rechten ganz gezielt Mischungen aus Angst, Wut und Hass und verbinden sie in ihren emotionalen Echokammern mit angenehmen Gefühlen der Gruppenzugehörigkeit oder der Lust an Gewalt. Eines der meistgesehenen rechtspopulistischen Videos, das zugleich die internationale Vernetzung der Szene zeigt, trägt den Titel With Open Gates. Es dürfte mindestens 10 Millionen Mal angeklickt worden sein, also da sind über 7 Millionen Klicks auf YouTube schon verzeichnet, aber es gibt eben Mirrors auf allen möglichen anderen Plattformen und es ist über Facebook und diverse andere Kanäle gelaufen. Auf YouTube wurde es mehrfach hochgeladen, wieder runtergenommen, unter anderem aus urheberrechtlichen Gründen und nicht, weil es Hasspropaganda ist. Erstmal vorab ist wichtig, darauf hinzuweisen, wie propagandistisch dieses Video gemacht ist. Also es gibt sicher den Anschein von Authentizität. Es sind ja alles irgendwie Clips aus den Nachrichten, die man wo gesehen hat. Und diese Handkamera und die glaubwürdigen Nachrichten-Voice-Overs, die da drüber liegen, das scheint alles ja, Hand und Fuß zu haben und einzuleuchten und umso schockierender, dass es so aussieht. Es hat der Journalist Philipp Kleinfeld von Weiß. Interessant, dass man bei diesen neueren Themen eher auf die Journalisten verweist als auf Wissenschaftler, die sich schon mit dem Thema in dieser Weise beschäftigen. Er hat einen langen Beitrag geschrieben, in dem er die propagandistischen Strategien und Irreführungs- und Manipulationsmittel dieses Videos auseinandergenommen hat, mit Verweisen auf andere Videos, aus denen das zusammengesetzt ist. Also hier kann ich nur auf diesen Beitrag mal verweisen. Der Filmemacher verwendet irreführendes, falsches Bildmaterial, was gar nichts mit Geflüchteten zu tun hat, sondern zum Beispiel mit Fußball-Hooligans oder Konflikten in Afrika. Also das ist zum Teil willkürlich bzw. so gewählt, dass es passt. Wenn Flüchtlinge gezeigt werden, verweigert das Video Kontextinformationen über Notsituationen oder Misshandlungen, unter denen die zu leiden hatten, wo sie dann vielleicht gerade dagegen protestiert haben. Die Äußerungen sind regelmäßig falsch untertitelt und eine ganze Reihe weiterer Strategien machen das Video einfach zu einem Stück krasser, irreführender, falscher Propaganda. Mir geht es aber jetzt darum, wie hier eine Maximierung der Gefühle bei den Zuschauerinnen und Zuschauern erzielt werden soll durch die Gestaltung des Videos. Man kann sagen, dass Medien auf vier Ebenen auf die Gefühle ihrer Nutzerinnen und Nutzer wirken, nämlich auf der Ebene ihrer wahrnehmbaren Formen, der Zeichen, auf der Ebene der Welten und Situationen und Figuren, die sie darstellen, auf der Ebene der Themen und abstrakteren, allgemeineren Bedeutungen und Aussagen, die sie vermitteln und schließlich, was oft vergessen wird, auf der Ebene einer von Vorstellungen über die kommunikativen Kontexte, über die Medienmacher, die dahinter stehen, die auch gefühlsgeladen sind. Bei diesem Video ist es beispielsweise so, dass schon diese vorbewusst wahrnehmbaren Formen angstbezogene Affekte auslösen können, also etwa dieses bedrohliche Grollen und Vorwärtsdrängen der Musik, diese Nervosität der wackeligen Handkamera, das Erschrecken durch plötzliche, abrupte Schnitte und Bewegungen, Orientierungsverluste durch unübersichtliche Bildkompositionen und diese sprunghafte Montage. Also das sorgt für Orientierungslosigkeit, Nervosität, Anspannung und zugleich soll es authentisch wirken. Auf der Ebene der dargestellten Welten geht es um diese geballten Szenen der Aggression und der Gewalt, in denen die Massen gefährlicher Migranten als Antagonisten aus dramaturgischer Sicht, hilflose Opfer wie die Griechin auf Lesbos, oder dann gleich die ganze westliche Welt bedrohen. Interessanterweise ist die dramaturgische Struktur hier so, dass die Protagonistenposition frei bleibt, also niemand tut was dagegen. Das heißt, die Zuschauer sollen sie einnehmen. Hier muss offenbar gehandelt werden. Und dabei werden in der Inszenierung und der Auswahl des Bildmaterials physische Ängste um körperliche Unversehrtheit und soziale Macht verknüpft mit Formen des Ekels, mit Reinheitsängsten um Kontamination, Ansteckung, Beschmutzung oder Sexualität. Auf der übergeordneten Sinnebene thematisiert die Voice-Over und die Fügung des Materials die drohenden Gefahren in einer allgemeineren Weise, bewertet sie und ordnet sie ein mit scheinbarer Nüchternheit. Und dadurch wird die Gefahr zugleich betont und ihr ernsthafter Charakter hervorgehoben und sie wird handhabbar gemacht. Das heißt, implizit fordert das Video auch auf dieser Ebene zur Handlung und zwar zur Eindämmung dieser Massen durch Gegengewalt auf. Also dass es dann auch noch antisemitische Zuweisungen gibt. Also für diesen Strom der schrecklichen Muslime sind die Juden verantwortlich, die die Migranten nach Europa lenken, um es zu zerstören. Das ist eine Botschaft, die da auch vermittelt wird. Die letzte Ebene betrifft Angstreize auf der Ebene der kommunikativen Kontext oder vielleicht eben nicht nur Angstreize, denn hier kann man davon ausgehen, dass über die Produzenten dieses Videos relativ wenig gewusst wird. Die bleiben anonym. Was hier vor allen Dingen in den Vordergrund tritt, und das zeigt diesen Netzwerkcharakter, ist, dass es von Freundinnen und Freunden, denen man glaubt, geteilt wird. Und dass man dann hier gemeinsam einer Meinung und eines Gefühls sein kann. Das ist sehr aufwendig produziert, sehr schnell produziert und setzt ja eine starke Motivation der Produzenten voraus. Sehr interessant an dem Video ist auch, was für eine ausgefeilte Verbreitungsstrategie hier gewählt wurde. Also das hat Marilyn Mayo herausgearbeitet, also der Filmemacher ist jemand, der sich Jax nennt, wahrscheinlich ein britischer Student. Der hat das auf dem Imageboard 8chan gleich mit einer Verbreitungsanleitung reingestellt. Also man soll es an Multiplikatoren, also Journalisten zum Beispiel, aber auch Politiker weiterleiten. Dann gelangte das Video mit diversen Untertitelungen. Da haben sich wieder Leute engagiert auf YouTube, also es gibt es auch mit deutschen Untertiteln zum Beispiel. Dann wurde gesagt, ja, legt doch einen Hashtag an und kombiniert das mit anderen Hashtags. Es lief über Twitter. Wurde dann von rechtsextremen US-Websites wie The Daily Stormer aufgegriffen und verschwörungstheoretischen Medien wie Infowars und hatte dann einen durchschlagenden Erfolg, als es auf Breitbart präsentiert wurde. Die massenhafte Verbreitung hatte dann aber mit den Anschlägen in Paris im November 2015 zu tun. Daraufhin haben auch republikanische Politikerinnen in den USA und konservative Zeitschriften wie die Washington Times und nicht die Washington Post das besprochen. Man sieht, es ist international, also es kursiert, das Thema ist eigentlich Deutschland und Europa, es kursiert aber international, wird gerade in der rechten Szene der USA dann auch so verbreitet. Man könnte noch einiges darüber sagen, wie hier Angst mit anderen Gefühlen gekoppelt ist. Also ich denke, dass in solchen narrativen Formationen immer eine Koppelung von Angst mit anderen Gefühlen wie Wut, Mitleid, Hass stattfindet oder auch Sympathie für Helferfiguren, wenn sie denn da sind. Das alles unter der Beobachtung einer imaginierten Bezugsgruppe. Und das heißt, es ist eine systematische Struktur des Zusammenhangs von verschiedenen Emotionen miteinander, die durch narrative Formationen getriggert werden. Und das bedeutet, dass solche Bilder imaginierter Gefahren, solche Medienbilder eben nicht nur Angst auslösen und vielleicht noch nicht mal primär Angst auslösen, sondern auch Wut und Hass auf die vermeintlichen Täter, die Feinde oder Wohlwollen für Helferfiguren oder selbstbezogene Angst, wenn man sich mit den dargestellten Opfern identifiziert. Dann aber vor allen Dingen auch eine ganze Reihe von Gefühlen, die man in Anlehnung an das Konzept des Krankheitsgewinns als Angstgewinne bezeichnen könnte. Das heißt positive Gefühle, die auf die eigene Identität bezogen sind. Ich fühle mich gestärkt, fühle mich einer Gruppe zugehörig. Selbstaufwertung auch dadurch. Entlastung. Ich erkenne endlich die Zusammenhänge und werde fähig zum Handeln. Und dieses Handeln ist vielleicht mit einer Lust an Gewalt, an Aggression verbunden. Ich kann mich als Opfer imaginieren und Selbstmitleid genießen. Und ich kann diese Erregung, die ich vielleicht empfinde, auch genießen. Das fügt sich jetzt mit anderen Videos zusammen. Also das, die sollten nicht als Einzel Produktionen als Einzelwerke betrachtet werden, sondern in ihrem Zusammenhang, also auf YouTube-Kanälen wie Klar-TV, Klagemauer-TV, werden dann die Schuldigen zum Beispiel in Verschwörungstheorien angeprangert in nachrichtenähnlichen oder erklärvideoähnlichen Präsentationen oder in dem meistgeklickten Video der Identitären Bewegung Zukunft für Europa mit fast 500.000 Views wird dann die Identität beschworen und es findet so eine Abgrenzung wir, ihr statt, wo man sich dann wunderbar zuordnen kann. Das führt dann, wenn man sieht, wie das in den sozialen Netzwerken aufgegriffen wird und wie Leute auf solche Botschaften reagieren. Also da wird oft ganz deutlich, dass die Angst oft nur eine Maske ist, hinter der sich eigentlich Gewaltlust, Lust an Aggression versteckt. Also das ging mal viral, das ist ein Facebook-Post eines Mannes, dessen Namen ich hier mit MH abgekürzt hatte. Ich habe mir das damals auch mal genauer angeschaut, der hier sagt, sollten die jungen wehrfähigen Asylanten auf die Idee kommen, bei mir einzubrechen, müssen sie mit einem deutschen Bären kämpfen. Ich werde ihnen die Seele aus dem Leib reißen und ihr Fleisch an die Schweine verfüttern. In Klammern 1,87 Meter, 120 Kilogramm. Ja, dass ich hier, man sieht da hinten sieht man auch die Klorolle, aber gut. Ja, das hat dann auch Spott, diverse Formen von Spott hervorgerufen. Aber auf dieser Facebook-Seite zeigt er dann eben die Waffen, die er sich kauft und rät dann, nachdem Facebook stärker solche Hassbotschaften kontrolliert, dazu doch lieber zu VK abzuwandern. Also diese Bewegung in andere Netzwerke, die dann weniger kontrolliert werden, findet sich dann häufig. Und die Frage ist dann abschließend vielleicht, was kann man tun? Und also ich habe zunächst keine Antwort darauf. Ich denke, die Taktiken, die vorgeschlagen werden von beispielsweise dem Tactical Technology Collective in der Auseinandersetzung mit Hatern oder die Strategien der narrativen Empathie, die Autoren wie Susan Keen empfehlen, dass die wichtig sind und sinnvoll sind, aber absolut nicht ausreichend für diesen Kontext hybrider Mediensysteme. Hier muss man verstehen, wie solche Botschaften geteilt werden, warum sie geteilt werden, wie Meme funktionieren, wie virale Verbreitung funktioniert, wie man mit Tagging, Seeding, Paid Promotion, Multiplikatoren, Influencern arbeiten kann. Und das steht bisher noch in seinen Anfängen, sowohl in der Theorie wie auch in der Praxis. Und ich denke, dass man da weiter forschen müsste. Vielen Dank.
Das war der Philosoph und Medienwissenschaftler Jens Eder darüber, wie soziale Medien kollektive Ängste hervorrufen und verstärken. Er hat seinen Vortrag am 27. Januar 2018 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten, im Rahmen der Tagung Angst machen, Co-Produzenten eines Gefühls.